Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Petrus, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Nehmt bitte Platz. Ich begrüße euch alle hier, sowie die Zuhörer im Internet. Meine Damen und Herren, ich werde mich auch zu euch setzen, denn ich bin bereits eine längere Weile hier. Ich werde mich täglich mit euch treffen und werde euch und mich mit dem Wort Gottes nähren. Ich werde mich im Geheimnis der Heiligen Messe versenken und mein ganzes Herz vor den Füßen der unbefleckten Mutter Gottes ausschütten. Paulus gibt dem heiligen Timotheus in seinem Brief genaue Anweisungen. Er war zuerst ins Amt des Ältesten und danach zum Bischof aufgestiegen. Und Paulus verteidigt ihn, weil er so jung ist. Niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Aber ihm selbst gegenüber betont er, dass er als Führer in seinen Worten und in seinem Lebenswandel ein Vorbild sein solle. Und er solle in sich nicht das Charisma vernachlässigen, das er erhalten habe. Das Charisma der Prophezeiung. Und der heilige Paulus trägt ihm auf, sich in diesen Dingen zu üben. Zufälligerweise gibt es heute im Brevier eine ähnliche Lesung, jedoch vom heiligen Augustinus, aus seinem umfangreichen Buch über die Hirten. Und der heilige Augustinus beschäftigt sich heute mit derselben Fragestellung. Er sagt, wenn der Hirte ein ungebührliches Leben führt, wenn er kein Beispiel gibt, dann verliert auch ein gutes Schäflein seinen Glauben. Deshalb wird dort auch besonderes Gewicht darauf gelegt, dass die Hirten, die Priester, Heilige sind. Wir haben uns in unserem Priestertum nicht dieser Form und diesen Anweisungen unterworfen, die der heilige Paulus Timotheus gab. Folglich haben sie sich, wie reißende Wölfe, auf uns, auf die heilige Kirche und auf den Papst gestürzt. Ich lese gerade das Buch eines italienischen Autors über Papst Benedikt den 16. Er beschreibt darin alle Angriffe auf den Papst bis zum Jahr 2010, was er alles durchgemacht hat. Das meiste davon wegen der Hirten. Obwohl von 400.000 Priestern nur 3.000 nachweislich homosexuelle Neigungen haben, wollte man den Papst dafür aufhängen. Deshalb benutzt Gott nun auch die Peitsche für seine Hirten. Sie haben sich nicht an die Anweisungen des heiligen Paulus gehalten. Und deshalb wird uns auch die gewaltige Strafe Gottes erreichen. Aber es gibt einen Ausweg hieraus. Wir brauchen dazu die Haltung Maria Magdalenas, von der wir heute gehört haben. Vollständige Bekehrung und unermessliche Liebe. Die Gnade der Verwandlung wird kommen, und Hirten wie Schäflein werden gerettet werden. Und die Schäflein werden sich nicht empören. Parallel zum Inhalt der heutigen Lesung habe ich ein wenig im Kompendium gelesen und ein paar aufrichtige Gedanken hierzu verfolgt. Auf einer zufällig aufgeschlagenen Seite, relativ weit vorne, fand ich einen wunderschönen Text. Jesus, der Herr, sagt: Ich will keine Vollkommenheit, ich will Liebe. Der Pharisäer, bei dem Jesus ist, ist am Begriff der Vollkommenheit erkrankt. Denn alle hätten es am liebsten, dass der Präsident vollkommen sei, dass der Bischof vollkommen sei, dass ihr alle vollkommen wärt. Aber leider verhält es sich so, dass wir Zeit unseres Lebens alle auf einem Bein hinken werden, dass uns immer irgendetwas fehlen wird. Darin liegt unsere Natur, in der Unbeständigkeit. Uns begleitet das Adamszeichen. Jesus gibt in diesem Text zum besseren Verständnis einen Vergleich. Ein Kind malt zum Beispiel seiner Mutter ein Bild zum Muttertag, ein paar Buchstaben oder ein Blümchen. Aus künstlerischer Sicht ist es vielleicht Stümperei, aber für die Mutter ist dieses Muttertagsgeschenk der Gipfel der Liebe. Genauso wie meine Mutter mir heute Morgen eine Tafel Schokolade gegeben hat, weil ich gestern zum Tag des Kindes nicht hier war. Eine größere Liebe gibt es nicht. Man braucht hier keine Millionen. Es genügen die ausgestreckte Hand, dieses Lächeln und diese Kleinigkeit. Jesus, der Herr, sagt, selbst wenn die Mutter dieses Bild zusammengeknüllt im Papierkorb findet, weil das Kind meinte, es sei nicht gelungen, dann holt die Mutter es heraus, streicht es glatt und rahmt es ein, weil es für sie Liebe bedeutet. Deshalb sind wir in unserer Formation einer großen Krankheit verfallen. Wir wollen vollkommen sein. Aber vollkommen ist nur Gott. Gott nimmt uns so an, wie wir sind, mit all unseren Schwächen. Er will nur Liebe. Er will deinen Kampf, dein Aufstehen. Deshalb führt der Teufel so einen Kampf in den Zeitungen, besonders vor den Wahlen. Wenn gegen irgendjemanden Sachen von vor Generationen hervorgekramt werden. Dabei zeigen sie die ganze Zeit über ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit. Sie sprechen von Vollkommenheit, dabei sind sie selbst nicht vollkommen und haben noch dazu keine Liebe in sich. Und wenn es in ihnen keine Liebe gibt, dann sind sie Söhne des Satans. Deshalb hat die Hauptfigur aus der heutigen Lesung diesen Fehler begangen. Er kennt sie gut. Sicher war er auch öfter bei ihr gewesen. Schließlich zählte sie zu den reichsten und schönsten Frauen und dachte bei sich, wenn der wüsste, wer das ist. Nun beginnt der Kampf um den Pharisäer. Jesus ist Gott, er kennt dessen Gedanken. Jetzt muss er ihn von sich überzeugen, bekehren. Denn er weiß genau, dass jener seine Gedanken schließlich nicht durch laute Akklamation kennengelernt hat. Ich habe das nur in Gedanken zu mir gesagt. Und hier beginnt die erzieherische Arbeit unseres Herrn Jesus. Wäre jener ein Prophet, hätte er es gewusst. Und da beginnt Jesus, der Herr, seine Katechese mit Simon. Simon, ich möchte dir etwas sagen. Und er erzählt von den zwei Schuldnern, der eine hat 500, der andere 50 Denare Schulden. Der Geldverleiher erlässt sie beiden. Simon, wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Und hier beginnt die Katechese. Siehst du diese Frau? Du hast mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen, hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Das muss man verstehen. Maria Magdalena ist für ihren Hang zum Verschwenderischen bekannt. So ein Nadenöl kostete damals 300 Denare. Für den Pharisäer ist das so, als würdest du, Mikowaj, einfaches Olivenöl benutzen. So eine Art von Gastfreundschaft ist das. Der Pharisäer wird ständig auf den Rücken geworfen. Und jetzt gibt Jesus dem Pharisäer ein Zeichen, dass er dessen Gedanken beherrscht, mehr als ein Prophet es könnte. Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Ich gebe euch den Rat, die Stelle in der Botschaft unseres Herrn Jesus Christus zu suchen. Es sind nur 1,5 Seiten. Ich will keine Vollkommenheit, ich will Liebe. Wir urteilen genauso leichtfertig wie dieser Pharisäer, über alles. Maria Magdalena jedoch empfand später so viel Liebe und Ergebenheit Jesus gegenüber, bis hin zur völligen Fixierung. Als ich euch in den Passionspredigten die Texte einer Karmelitin aus dem 17. Jahrhundert vorgestellt habe, da kam die Liebe Jesu zu Maria Magdalena gleich nach der Mutter Gottes. Nicht nach dem Evangelisten Johannes und nicht nach den Aposteln, sondern nach der Mutter Gottes, weil sie so sehr geliebt hat. Dabei war sie alles andere als vollkommen, mit einem schwingenden, klingenden Körper, welcher das Seinige forderte. Erst später kam ihre Fixierung auf und ihre Vertiefung in Gott, welcher alles Irdische aus ihr herausriss. Aber das ist erst der Beginn des Weges. Wem nur wenig erlassen wird, der liebt auch nur wenig. Für Simon war das eine starke Erfahrung. Nach so einer Katechese kam der Moment, da Jesus sie daran erinnerte, dass er Gott ist. Das hatten sie noch nicht akzeptiert. Deine Sünden sind dir vergeben. Für die Pharisäer konnte nur Gott die Sünden vergeben. Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Und die übrigen Gäste tuscheln miteinander. Liebe ist immer mit Glauben verbunden. Diese drei Tugenden treten zusammen auf. Glaube, Hoffnung, Liebe. Daher sagt Jesus Christus, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Und Jesus sagte zur heiligen Faustina, ich werde dich nicht nach deinen Erfolgen bewerten, sondern nach deinem Kampf, nach deiner Liebe, nach deinem Aufstehen. Kopf hoch, meine Lieben. Auch wenn es dir scheint, dass du ein Versager bist und dein Geschenk, mit welchem du an Gott herantrittst, zerknittert ist, so weiß Gott doch, wie viel Herz und wie viel Kampf du aufgebracht hast. Und er wird sich unglaublich darüber freuen. Uns wurde etwas Irreales gelehrt. Euch wird eingeredet, ihr müsstet vollkommen sein. Stattdessen solltet ihr vollkommen sein in der Liebe, so wie Maria Magdalena. In dieser Predigt komme ich mit dem heiligen Josef zu euch. Aber so wie es üblich ist, ehre ich vor der Predigt die Mutter Gottes. Das Lied von Pfarrer Schedlecki erzählt von meiner Liebe. Ich weiß nicht, ob es von deiner Liebe erzählt, aber mit Sicherheit von meiner Liebe zur Mutter Gottes, von meiner Verliebtheit bis über beide Ohren. Damit es mir in meinem inneren Kampf ein wenig leichter ist, trage ich eine Figur der Mutter Gottes immer und überall bei mir. Sie schläft sogar zu meiner Linken, denn da ich meist auf der linken Seite schlafe, liege ich ihr zugekehrt, gebe ihr einen Kuss, spreche ein Ave Maria und schlafe ein. Morgens, wenn ich aufwache, gebe ich ihr einen Kuss, spreche ein Ave Maria und starte in den Tag. Hören wir einmal, was der heilige Josef über dieses Geheimnis der Weltgeschichte, die Geburt des Messias, sagt. Ihr müsst euch bewusst machen, was dieses Versprechen für uns Israeliten bedeutete. Die Juden haben das alle gelebt. Sie haben ihre Jungfräulichkeit geopfert, gefastet und gebetet. Da gab es ein unheimliches Verlangen. Das können wir uns heute kaum vorstellen. So wie uns Gott das Versprechen gegeben hat, dass er Polen segnen werde, wenn wir ihn zum König wählen. Aber es wird wie wahnsinnig blockiert. Kaum jemand glaubt daran, dass Gott uns erheben wird, dass die Juden kommen, sich verbeugen und Polen Geschenke bringen werden, dass wir ein Licht für andere Nationen sein werden. Gott gibt so eine Gnade, aber kaum jemand in Polen glaubt daran. Es werden Indulte und Dekrete herausgegeben werden, die Schweigen gebieten. Und hier soll so viel Gnade vom Himmel auf die Erde hinabfließen. Die Juden haben genauso daran geglaubt. Sie haben das Geburtsdatum berechnet und sich dabei vertan, denn sie verwendeten den Sonnen- statt des Mondkalenders. Daher gab es ein gutes Dutzend Jahre Unterschied in den Berechnungen. Die Mutter Gottes hat als kleines Kind im Heiligtum erklärt, dass der Messias ca. 20 Jahre früher kommen werde. Nach ihren Berechnungen hieß es selbst nach der Vermählung der Mutter Gottes noch, in 30 Jahren wird er kommen. Wir machen uns kein Bild davon, wie die israelitische Nation in der Erwartung des Messias lebte. Die Anführer haben einen Fehler begangen. Sie wollten ein vollkommenes Recht und vergaßen dabei die Liebe und haben dann später Gott getötet. Wir lebten wie in der Verbannung, denn obwohl wir Gott ehrten, blieb uns sein Haus verschlossen. Wir erfuhren seine Fürsorge und seinen Segen, legten Opfer dar und priesen seinen Namen. Aber erst der Messias sollte unsere Verbannung beenden. Ich möchte anmerken, dass die Juden damals unter der Besatzung der Römer lebten. Er sollte unsere Befreiung sein, ein neues Bündnis. Ihre Unfreiheit zog sich seit dem Untergang der Reiche Israel und Juda bis hin zum babylonischen Exil. Das sind ein paar Jahrhunderte des Erwartens. In welchem wir die Gnade erhalten werden, mit Gott selbst in Verbindung zu stehen. So hat es das einfache Volk gesehen. Die Oberen sahen darin ein politisches Ereignis. Ein Vertreter dieser Denkweise war allen voran Judas Ischariot. Und auch uns wird vorgeworfen, dass dies Politik sei. Welche Politik? Sie arbeiten mit denselben Mitteln wie vor 2000 Jahren die Pharisäer. Der heilige Josef sagt hier, dass sie daran glaubten, die Gnade zu erlangen, mit Gott selbst in Verbindung zu stehen. Der Messias sollte uns dem Himmel näher bringen und ihn für uns Gläubige öffnen. Er sollte uns von der auf uns lastenden Schuld befreien. Wir wussten, dass der, der von Gott gesandt werden wird, vom Himmel käme und nicht von der Erde. Das einfache Volk hat das gewusst und die Pharisäer hatten ein gewaltiges Problem. Obwohl sie sagten und lehrten, dass der Messias vom Himmel käme, akzeptierten sie dies nicht bei Jesus. Daher erinnerte sie Jesus in der heutigen Stelle im Evangelium daran. Er sagt zu Maria Magdalena, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Ich bin Gott, ich komme vom Himmel. Und was sagen Sie? Wer ist das? Vor zwei Tagen haben wir im Evangelium die Stelle gelesen, wo Jesus der Herr sagt, mit wem soll ich eure Generation vergleichen? Mit kleinen Kindern auf dem Marktplatz. Wir haben ihnen aufgespielt, aber sie haben nicht getanzt. Wir haben gejammert, aber sie haben nicht geweint. Es kam Johannes der Täufer, der weder aß noch trank, und sie sagen, ein böser Geist hätte ihn besessen. Es kam der menschliche Sohn, der aß und trank, und sie sagen, er sei ein Vielfraß. An unserer gegenwärtigen Sicht ändert sich nichts. Der heilige Josef sagt, die Christen, die heute geboren werden, spüren dieses Joch nicht mehr, weil sie unmittelbar nach der Geburt die Taufe empfangen. Sie sind von dem Fluch befreit. Wir verstehen das nicht mehr, was das Joch der Erbsünde, das Joch der Unterwelt bedeutete. Du kamst nicht in den Himmel. Was das Joch der Gefangenschaft bedeutete, mit Gott nicht in unmittelbarer Verbindung zu stehen. Gott nimmt es bereits in der heiligen Taufe von uns. Wir spüren nicht das, was das auserwählte Volk gefühlt hat, von welchem der heilige Josef spricht. Weil sie heute als Christen geboren werden, spüren sie dieses Joch nicht. Denn weil sie unmittelbar nach der Geburt die Taufe empfangen, sind sie von dem Fluch befreit, werden sofort zu Kindern Gottes. Wir haben diese schwere Bürde sehr lange getragen. Also der Fluch Satans, der sich auf Adam und Eva im Paradies auswirkte, bevor der verheißene Erlöser geboren wurde. Was bedeutet es für uns heute, Polen zu sein? Obwohl wir das Joch immer deutlicher spüren können. Aber was bedeutete es im 19. Jahrhundert, ein Pole zu sein, als Polen geteilt und besetzt war? Heute behandeln sie uns noch höflich, wenn sie uns einreden, wir hätten unsere eigene Regierung, unsere eigene Währung, unsere eigene Armee, unsere eigene Staatsanwaltschaft und unser eigenes Recht. Wir wollten es nicht wahrhaben, aber wer etwas nüchternere Augen hat, der erkennt dieses Joch und diesen Strick, der sich immer enger um unseren Hals zieht. Unsere Bewegungsfreiheit wird immer weiter eingeschränkt. Es gibt keinen Lebensbereich, aus dem nicht irgendetwas über dich bekannt wäre. Dein Laptop und dein Handy werden abgehört. Die Position deines neuen Autos lässt sich überall feststellen. Die vollständige Überwachung von allem. Sie sagen dir, dass sie sofort feststellen können, wo sich dein gestohlenes Auto befindet. Aber sie sagen dir nicht, dass sie alles hören, was du sagst. Es gibt heute keine Privatsphäre mehr. Wer heute seine Augen und seinen Verstand ein wenig weiter offen hat, der fühlt und begreift dieses Joch der Unterdrückung. Nur, dass es ein menschliches Joch ist, dem durch Satan eine andere Form gegeben wurde. Wir besitzen schon die Möglichkeit, uns von diesem Joch zu befreien, weil wir bereits Kinder Gottes sind. Über uns hängt kein Fluch. Aber wir nehmen diesen Fluch dennoch blind von Neuem wieder an. Daher wird alles getan, damit Gott nicht unter uns ist. Was ist denn die Intronisation? Es kommt der Befreier, der dieses Joch von uns reißt. Er lässt es zu, mit ihm vollständig in Verbindung zu treten. Für mich sind die Zeit des Messias und die Zeit der Intronisation die gleichen historischen Räume. Zwei ebenbürtige Ereignisse, in denen Gott den Menschen so viel Gnade erweisen will. Der gläubige Josef hat das erfahren. Er sagt es mit so viel Pietismus. Aber viele von euch lachen über das, was dieser Mann euch hier erzählt. Deshalb, fährt der heilige Josef fort, hat die Geburt Jesu auch das jahrhundertelang ersehnte Wunder gebracht. Wer nicht in der Dunkelheit gelebt hat, gezeichnet durch das Mal der Erbsünde, der wird die Last der sehnenden Seele nicht verstehen und das Glück seiner Geburt nicht so erreichen wie diejenigen, die den Himmel ersehnt haben, wissend, dass er verschlossen bleibt. Im Katecheseunterricht haben wir von der Verkündigung und vom Erzengel Michael gehört. Davon, dass Gott seine Boten in die Unterwelt schickte und in die ganze Welt zu denen, die mit Gott lebten, und verkünden ließ, dass der Messias kommen werde. Und dann erhielten die drei Weisen in den verschiedenen Gegenden der Welt die Nachricht, dass der lang Erwartete gekommen sei, und in der Unterwelt erzitterte die Erde. Dass der große Schritt Gottes auf die Menschheit zu durch das Geschenk des Messias seinen Anfang gefunden hat. Der Feind weiß daher auch, was die Inthronisation ist. In der Zentralstelle brauchen sie nur den Knopf für Warschau oder Paris zu drücken. Und in Abhängigkeit davon, ob der Anzug einem Unternehmer oder einem Banker oder einem Geistlichen gehört, erklingt der Befehl: Mund verschließen. Wurde der Knopf für Warschau gedrückt, führt der Prinzipal den Befehl aus. Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, unter welchem Joch wir leben. Wir sind eine ungeduldige Generation. Über 70 Jahre lang schon warten wir auf die Inthronisation. So viel verschenkte Zeit. Gott wird uns im Himmel zeigen, was die in der Unterwelt Wartenden empfunden haben, als sie die Nachricht erreichte, dass der Messias gekommen sei. Und was am Morgen der Auferstehung von den Toten geschah. Ein unglaubliches Aufheulen Satans, Freudenrufe und Hosianna-Gesang von der erlösten Menge, die in den Himmel einzog. Jesus hat dieses Siegel gebrochen, aber bevor er das tat, erlaubte er den Menschen, sich gegenseitig zu umarmen und sich davon zu überzeugen, dass Gott wirklich bei uns ist. Der heilige Josef ist glücklich. Er ist ihm so nah. In der Novene belästigen wir ihn damit, dass er uns im Kampf mit den staatlichen Institutionen helfen möge. Du hast Glück. Du hast den Erlöser auf Händen getragen. Du bist ihm so nah. Erhör unsere Bitte und hilf uns. Deshalb hat Gott es zugelassen, dass die Menschen ihn berühren können, damit sie spüren, dass Gott wirklich bei uns ist. Das Wunder solch einer Verwandlung ist die Maria Magdalena von heute. Ihr Leben änderte sich einige hundert Mal. Sie war hinterher restlos auf den Erlöser fixiert und in ihn verliebt. Gott hat uns die Liebe auf jegliche, dem Menschen bekannte Weise gezeigt. Er hat uns grenzenlose Liebe gezeigt, die göttliche Liebe, die unsere Fähigkeiten weit übersteigt. Er wurde folglich zum Kind, um wie ein Sohn liebkost zu werden und der wertvollste Schatz zu sein. Er wurde zu dem, der von allen, die Gott suchen, geliebt wird, und wurde zur Hoffnung aller Umherirrenden. Dadurch, dass er zum Opfer wurde, wurde er zur Nahrung. Eine größere Liebe gibt es nicht. In diesen letzten Sätzen fasst der heilige Josef die ganze Weite der Liebe Gottes zusammen, von der Geburt bis zum Opfer des Kreuzes. Und wir heute haben Glück, denn wir können von der letzten Etappe der großen Liebe Gottes zehren. Diese Etappe heißt Nahrung, also die heilige Messe. Man muss wirklich krank und verrückt sein, um Kirchen zu verkaufen, heilige Messen zu liquidieren und Wirtschaftsberater zu engagieren, die uns sagen, wie wir unsere Gemeinden leiten sollen. Ein unfassbarer Hochmut. Dieses Verhalten ist das Resultat dessen, dass wir jahrelang so schlecht geführt wurden. Denn uns wurde eingeredet, dass wir nicht vollkommen sind und uns Gott nicht nähern sollen. Aber Gott will hier keine Vollkommenheit. Gott will Liebe. Über einen Punkt möchte ich heute noch sprechen, über den auch der heilige Josef spricht, über die Liebe zu Maria. Dazu muss man verstehen, dass man, wenn man über die Mutter Gottes spricht, den heiligen Josef und die Geburt des Messias, unseres Herrn Jesus, nicht außer Acht lassen kann. Sie werden uns die ganze Zeit begleiten, vor allem Jesus. Denn die Mutter Gottes war nur ein Werkzeug. Sie war das von Gott auserwählte Kind. Während ich Dankeshymnen zu Ehren der Mutter Gottes singe, kann ich den Erlöser keinen Augenblick lang außer Acht lassen, denn er war immer da. Und die Mutter Gottes war immer auf ihn ausgerichtet. Der heilige Josef sagt über die Liebe zu Maria: So werde ich weiter über mein Leben berichten und über die Gnade, mit der unbefleckten Jungfrau Maria zu leben. Noch bevor Jesus geboren wurde, habe ich seine Gegenwart in ihr deutlich gespürt. Ich habe niemals daran gezweifelt, seitdem mir der Engel die Wahrheit verkündet und meine Gedanken von dem falschen Pfad weggeleitet hat. Denn damals habe ich geglaubt, dass Gott mich durch seine Gegenwart noch prüfen will, um seine Gnade und seine Auserwählung bestätigt zu finden. Er schreibt über die Erfahrung, als er beinahe sein Vertrauen und seinen Glauben an die Mutter Gottes verloren hatte, als diese schwanger war. Gott hat ihm das durch den Engel erklärt: Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist von Gott. Was für einen Glauben muss der heilige Josef gehabt haben? Und er verstand damals, dass es Gott war, der ihn durch seinen Engel vom falschen Weg wegleitete und dass Gott ihn durch seine Gegenwart noch prüfen wollte. So wie auch mich Jesus, der Herr, manches Mal in den Texten unserer Botschaften beruhigt: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, dir wird nichts geschehen. Ich garantiere dir meine Gegenwart. Du gehst in meinem Namen. Die Mächtigen dieser Welt werden dir nichts antun. Der heilige Josef hat das begriffen. Und er verstand damals auch seine Auserwählung. Er sagt, dass er von dem Moment an, da Gott ihn vom falschen Weg wegleitete, ihn prüfte: Von da an liebte ich Maria doppelt. Ich liebte sie als meine Braut. Aber noch stärker war die Liebe, mit der ich ihr meinen ungerechten Zweifel entlohnen wollte. Und ich liebte sie als Braut Gottes. Das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung. Jene, die diese Weite der Liebe des heiligen Josef nicht verstehen, werden immer behaupten, dass Jesus Geschwister gehabt hätte, dass Maria weitere Kinder geboren hätte. Dabei muss man einen gewissen Punkt begreifen. Sie ist die Braut Gottes. Sie ist von Gott auserwählt. Wenn du seinen Raum betrittst, aber nicht hörst, dann verlierst du alles, auch das Leben. Ich erinnere an das Ereignis aus dem Alten Testament, als der Herrgott den sehenden Propheten ins Gebirge Ephraim schickt. Sein Name wird nicht genannt. Er soll dort den König ermahnen, da er götzendienerische Opfer darbringt. Dieser hört nicht auf ihn, da erstarrt ihm seine ausgestreckte Hand am Altar. Da fleht er dem Propheten an, dass er Gott um Gnade bitten solle. Und nach einigen Tagen Gebet gelingt es dem Propheten aus Jerusalem, die Gnade zu erbitten. Aber er hielt sich nicht an den Befehl Gottes, der lautete: Wenn du den König ermahnt haben wirst, dann kehr geradewegs nach Jerusalem zurück. Da kam ein anderer Prophet aus Bethel und lud ihn zu sich ein. Sie aßen zusammen, und nach ein paar Tagen zog er von Bethel fort. Die Reisenden, die über die Hauptstraße nach Bethel kamen, erzählten dort dem Propheten, dass der Prophet aus Israel, der so viel Aufruhr verbreitet hatte, von einem Löwen getötet auf der Erde liege, neben seinem Esel. Der Löwe hatte weder die Leiche noch den Esel gefressen. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, was es bedeutet, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Das sind bereits solche Sphären, dass es mir lieber wäre, ihr würdet mich töten, als dass ich mit dem brechen sollte, was ich Gott versprochen habe. Das ist ausgeschlossen. Der heilige Josef hat das begriffen. Er liebte die Mutter Gottes über alles, denn sie war die Braut Gottes. Und weil Gott sie ihm anvertraute, liebte er sie später auch als seine Braut. Aber er hat niemals Gottes Raum angegriffen. All jene, die behaupten, Maria sei keine Jungfrau gewesen, hätte später noch Kinder gehabt und so weiter, sind reine Heretiker. Das sind Söhne direkt aus der Schule Luzifers. Sie verstehen die Geistlichkeit der Kirche nicht. Sie verstehen Gott nicht. Das sind reine Rationalisten, welche auch mich 6 Jahre lang im sogenannten Geist der Wissenschaft unterrichtet haben. Dabei war es doch eher ein Geist des Rationalismus und ein Geist des reinen Atheismus. Nur dass damals einige von ihnen noch ein Collar getragen haben. Heute kommen die meisten schon ohne Collar. Es ist ganz offensichtlich, wer den jungen Priesternachwuchs unterrichtet und was das zeigt. Ich habe sie als Braut Gottes geliebt, die als Königin Israels auserwählt wurde, sagt der heilige Josef. Das ersehnte Kind der Unschuld, welches der Herr für seine Mutter vorgesehen hat. Heiliger Josef, welch einen Glauben hast du besessen? Welch eine Weisheit hast du von Gott erhalten? In ihrer Auserwählung, sagt der heilige Josef, zeigte sich mir die wahre Weisheit Gottes. Gott zeigt uns in unserem Kampf um den König, im Kampf um die Kirche die ganze Weite seiner Weisheit, wie er uns wunderbar führt, wie sich dies alles öffnet. Ihr schöpft Mut und Weisheit. In Jarosław fand am Sonntag die Wiederkrönung der Muttergottesfigur statt. Über 150 unserer Ritter waren dort, im Hauptkern 100. Sie hatten wunderschöne Blumen gekauft und sie als Opfergaben hingebracht. Sie wurden dann auf den Altar gelegt. Sie dienten dort mit so viel Weisheit und Liebe für das Werk. Gott gibt auch denen seine Gnade, die andere verfolgen, damit auch sie Erkenntnis erlangen. Josef hat diese Gnade verstanden und sagt deshalb, in der Auserwählung der Mutter Gottes zeigte sich mir die wahre Weisheit Gottes. Maria besaß eine Weisheit, welche ihren Stand, ihr Alter und ihre Möglichkeiten übertraf, denn sie waren nicht von ihr. Diese Dimensionen werde ich euch zeigen, wenn ich mich intensiver mit den Texten von Maria Valtorta und Maria von Agreda befassen werde. Diese Weisheit, welche die Mutter Gottes besaß, war eine göttliche Gabe. Der heilige Josef sagte es direkt. Sie übertraf ihren Stand, denn sie war ein einfaches Mädchen. Sie übertraf ihr Alter, denn als er sie in Nazareth zu sich nahm, war sie 14, 15 Jahre alt. Sie war ein Kind. Ihre Möglichkeiten, denn woher sollte sie in so kurzer Zeit solch eine Weisheit schöpfen? Josef sah dies, und er sah darin das Werk Gottes und die Auserwählung. Das Kind war vom Heiligen Geist gegeben. Ihr gesamtes Inneres war erfüllt von Gnade, welche sie mit jenen teilte, die sich an sie wandten. Davon, dass Josefs Bruder Alpheus alle rundherum hasste, habe ich euch erzählt. In Nazareth nahm er in den letzten Monaten nur Anweisungen von der Mutter Gottes an, von niemandem sonst. Ihr gesamtes Inneres war erfüllt von Gnade, welche sie mit jenen teilte, die sich an sie wandten. Aus jedem ihrer Worte floss Segen, das heißt Heilung, Befreiung, Reinigung und Freude. Wenn man die Erzählungen all jener Sehenden liest, denen es in den vergangenen circa 200 Jahren gegeben wurde, der Mutter Gottes zu begegnen, dann erfährt man, was mit ihnen geschah, wie sehr die Mutter Gottes sie veränderte. Diese Sehenden wurden eingesperrt und gefoltert, aber keiner von ihnen wurde dadurch gebrochen. Keinen von ihnen hat das abgeschreckt. Meine Tochter, der gegenwärtige Mensch hat in dir das Himmelsversprechen und die heiligen Sakramente erhalten, durch welche er mit der unfassbaren Liebe Gottes und mit Gott selbst in Verbindung stehen kann. All jene, die euch von der falschen Ökumene erzählen, dass wir zugunsten anderer zurücktreten sollen, dass wir auf die Sakramente verzichten sollen, vollziehen feierlich die Profanation, den Götzendienst bei den Sakramenten. Das sind lebendige Heretiker und Götzendiener. Ihr braucht überhaupt kein Wissen. Unsere Theologen, Bischöfe und Päpste nannten die Protestanten jahrhundertelang Heretiker, weil sie die Sakramente ablehnten. Aber heute werden all diese Texte geändert. Statt Heretiker und Abtrünnige heißt es nun Brüder im Glauben. Aber in welchem Glauben? Überlegt einmal, was mit uns angestellt wurde. Der heilige Josef sagt uns heute, meine Tochter, der gegenwärtige Mensch hat in dir das Himmelsversprechen und die heiligen Sakramente erhalten, durch welche er mit der unfassbaren Liebe Gottes und mit Gott selbst in Verbindung stehen kann. Freut euch, dass ihr in der katholischen Kirche seid, dass euch die heiligen Sakramente zur Verfügung stehen. Wenn ich darüber nachdenke, dass bereits im Jahr 2017 katholische und protestantische Kreise verbunden werden sollen und Martin Luther auf die Altäre erhoben werden soll, das ist unglaublich. Was wird da getan? Der heilige Josef sagt, mir war es gegeben, mein Leben in der Gegenwart von Jesus und Maria, von Gott und seiner Mutter zu verbringen. Es war dies ein Leben auf der Erde in der Wirklichkeit des Himmels, denn ich wurde ganz nah an ihre großen Geheimnisse herangelassen. Durch das Geschenk des sakramentalen Lebens, durch das Geschenk in der katholischen Kirche sein zu dürfen, will Gott auch euch diese großen Geheimnisse erfahren lassen. Im alten Kalender war gestern der Tag des heiligen Josef von Cupertino. In welche Sphären der Ekstase, der Levitationen, der Prophezeiungen und der Heilung wurde dieser italienische Heilige eingeführt, der heute als Schutzpatron der Flieger verehrt wird? Welche Räume wurden ihm gegeben? Wir alle können das bekommen. Wir müssen nur mit Gott leben, mit der Kirche leben, mit den Sakramenten leben, uns auf diese unfassbare Liebe zu Gott einlassen. Manchmal erschien es mir, sagt der heilige Josef, dass ich schon gestorben sei und all das, was mich umgab, im Himmel geschehe. Ihr ahnt nicht, wie sehr ich mich schon nach dem Himmel sehne. Als ich vor 2 Jahren den Film über Philipp Neri gesehen habe, der ständig über den Himmel sprach, dachte ich, der Mann sei verrückt. Aber heute verstehe ich ihn. Versteht ihr? Wir sitzen hier unter Taugenichtsen, umgeben von Verbissenheit und Hass. Würden wir die Zivilisation des 21. und 22. Jahrhunderts bilden, gäbe es nur Tod und Hölle auf der Erde. Der Papst hatte den Mut zu sagen, ihr seid eine Zivilisation des Todes, also der Hölle. Man muss verstehen, dass der heilige Josef in einer Art Ekstase oder Lethargie verfallen musste, dass es ihm erscheinen musste, als sei er bereits im Himmel. Wenn er so ein Team um sich hatte, die Mutter Gottes und Jesus. Heute bin ich neidisch auf sein Auserwähltsein, dass er so eine Gnade erfahren hat. Das alltägliche Leben, sagt der heilige Josef, und die damit verbundenen Probleme haben mich in die Wirklichkeit zurückgebracht. Aber alle Schwierigkeiten, Misserfolge und Sorgen waren nicht das wert, was ich ohne jegliches Verdienst erfahren habe. Ich habe so viel für so wenig erhalten. Mit dem heiligen Josef danke ich heute dem Herrgott mit eben diesen Worten und sage einfach zu ihm: Herr, ich habe von dir schon so viel für so wenig erhalten. Und als Mensch möchte ich hinzufügen, vielleicht ein wenig zu spät. Amen.